Ja, Gott, du bist der Herr von Herrlichkeit. Und du offenbarst Herrlichkeit unter uns, deine Grösse, deine Macht, deine Wunder, dein helle Licht, deine Mut, deine Hoffnung. Und ich bitte dich, dass du das gerade jetzt machst, dass du kommst wie eine Welle über uns in dieser Zeit. Dass wir dürfen reinkommen in deine Ruhe, in deinen Frieden. Danke vielmals für deine Gnade. Danke vielmals für deinen Segen. Danke vielmals für das grossartige, wunderbare, Gute, was du tust. Ja, ich möchte gerade beten für dich, wenn du krank bist. Wenn du neue Schmerzen hast, möchte ich gerade jetzt beten, dass dich Gott berührt, dass Gott diesen Schmerz wegnimmt. Ich möchte die Vollmacht von Jesus dem Schmerz gebieten, dass er einfach rausgeht, weggeht und nicht mehr zurückkommt. Oder wenn es sonst eine Krankheit ist, dass du heil wirst, jetzt gerade. Die Herrlichkeit von Gott soll jetzt dich überfließen, soll uns überfließen. Oder dort, wo Hoffnungslosigkeit und Mutlosigkeit ist, wenn du heute gekommen bist, denkst du, jetzt gebe ich dir auf. Herr, ich bitte dich, dass du mit deiner Herrlichkeit in deine Situation hineinkommst, in deine Mutlosigkeit und dort drinnen neue Hoffnung schickst. Weil du da bist, gibt es keine hoffnungslose Situation. Danke vielmals. Und Jesu Namen sollst du es empfangen, was dich betroffen hat, dass du wirklich das erlebst. Amen. Amen. Ich habe heute etwas mit euch vor. Es gibt manchmal Predigten, wo einem wie etwas aufgeht und es wird einem ein Leben lang nicht mehr loslassen. Und das ist mein Wunsch für heute. Das ist mein Wunsch, dass ihr heute wirklich dürft einfach etwas verstehen, dass es mir gelingt, euch rüberzubringen, wo ganz viele Spannungsfelder, die manchmal in unserem Leben als Christen stehen, wird wie lösen. Ihr werdet es sehen, ich hoffe, es wird mir gelingen. Aber anfangen möchte ich mit einer der grössten Persönlichkeiten des Neuen Testaments, nämlich mit dem Paulus. Zu seiner Zeit war er einer der best ausgebildeten jüdischen Theologen. Er hatte die besten Lehrer, er war hoch aufnahmefähig, hoch intellektuell. Er war wirklich einfach der Star von seiner Zeit. Unter den Theologen. Und er war in seinem theologischen System und aus dem heraus hat er Christen bekämpft vor diesem Hintergrund. Das waren seine Finden von dem, wie er es gesehen hat. Und mitten in diesem Kampf gegen Christen, den er gefangen geführt hat, wo er geschaut hat, dass sie geplagt worden sind oder sogar tot worden sind, mitten in diesem Kampf begegnet ihm Jesus Christus in einer übernatürlichen Erscheinung, die ihn buchstäblich, so steht es in der Bibel, zu Boden geworfen hat. Und die Erscheinung, die krempelt sein ganzes Leben völlig um. 180 Grad. Er erkennt plötzlich Gottes Rettungsplan, den er vorher einfach durch sein System wie nie sehen konnte. Er erkennt plötzlich, dass nicht gute Werke, auch nicht das Einhalten des jüdischen Gesetzes mit diesen Haufen Regeln, die man einhalten muss und am Sonntag darf man 1000 Schritte tun, 1001 ist zu viel und einfach das ganze System, sondern er merkt einfach, wir können das gar nicht vor dem Heiligen Gott gerecht sein, das schaffen wir mit diesen äussere Gesetze in keiner Art und Weise, sondern Jesus Christus hat alles geschafft für uns und im Glauben dürfen wir das einfach annehmen, wie wir ein neues Kleid annehmen und anlegen und plötzlich sehen wir ganz frisch aus. Und das stellt nicht nur sein Denken auf den Kopf, sondern sein ganzes Leben ist von diesem Tag anders. Er durchzieht von diesem Tag an das Römische Reich, führt Menschen zu dem Christus, den er früher seine Nachfolger verfolgt hat. Er baut Gemeinden und schlussendlich wird er selber zum Verfolgten. Und in dieser Zeit erlebt er Gott in gewaltiger Art und Weise. Irgendwann ist er zu Zypern, um dort wieder sein Werk zu tun. Und dort stellt sich ihm ein Findeweg und in Vollmacht von Gott sagt er, eine Zeit lang nur, aber du wirst blind sein, weil du dich dem Werk von Gott in den Weg gestellt hast. Und puff, der Mann sieht nicht mehr für die nächste Zeit. Ein anderes Mal befiehlt er einem Gelähmten, er soll aufstehen, der steht auf und ist gesund. Einmal wird er eben, weil er das Evangelium verkündet hat, wird er gefangen gesetzt, ins Gefängnis gesetzt. Und mitten in der Nacht gibt es ein riesen Erdbeben, paff, alle Türen vom Gefängnis gehen auf. Nicht nur seine, aber die auch. Und so weiter. Und einmal tut er so einen Haufen Reisig, es hat geregnet und sie wollen ein Feuer machen, tut so einen Haufen Zeug auflüpfen und eine Schlange kommt raus, eine Giftschlange beißt sich bei ihm fest. Und er ganz cool, Schlange weg ins Feuer und alle schauen, wie lange geht es, bis er umgeht und nichts passiert. Ein anderes Mal über Ephesus, dort in Ephesus, dort hat er eine ganze Zeit wirklich Erweckung. Also dort war es wirklich ein bisschen crazy, wie wir vorher in diesem Lied gesungen haben. In Ephesus hat er ganz viel erlebt und in der Apostelgeschichte wird es berichtet, in der Apostelgeschichte 19, 11 und 12 heisst es nachher, außergewöhnliche Wunder wirkte Gott durch die Hand des Paulus. Es kam so weit, dass man ihm sogar die Schweißtücher und Arbeitsschürzen vom Leib nahm und den Kranken auflegte und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Stell dir vor, ich würde am Ende vom Gottesdienst eine Schere nehmen, ins Hemd spenden, 6 Stück daraus machen, dann würde man 6 Gruppen machen, in die naheliegenden Spitäler würde es dort auflegen und nachher könnte das Pflegepersonal Ferien machen. Hände cool! Hammer, so wollen wir es doch erleben. So möchten wir es. Manchmal erleben wir solche Sachen. Wirklich grossartig. Cool. Aber der gleiche Paulus schreibt seinem Freund Timotheus, hier auf der Reise habe ich den Trophimus, meinen Mitarbeiter, krank zurücklassen. Er nimmt doch einfach ein Schweißtuch, Kollege. Was ist los? Ich musste ihn krank zurücklassen. Oder im 2. Korinther 11 schreibt er zu den Leuten in Korinth, die er ein bisschen erklärt, ich bin mehrmals geschlagen worden. Ich bin mehrmals auspeitscht worden. Einmal sogar gesteinigt. Und die Leute haben gemeint, er sei tot. Darum hat er wahrscheinlich überlebt, weil er eben nicht tot war. Ich war ohne Schlaf, ich hatte Hunger, ich hatte Durst. Ich habe mehrmals Schiffbruch erlitten. Einmal habe ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer getrieben. Trotz seinem Glauben, nicht sogar wegen seinem Glauben, er war ja wegen dem unterwegs. Hey, was geht einem durch den Kopf, wenn man für Gott unterwegs ist und er 24 Stunden auf dieser Planke irgendwo auf einem Holzscheit auf dem Meer treibt? Vielleicht eine lange Zeit, für sich Sachen zu überlegen. Was ging dir durch den Kopf? Du gehst für Gott unterwegs, gehst auf das Schiff geht unter, du überlebst weit um dich herum Trümmer, vielleicht sogar noch Leichen. Und jetzt treibst du da 24 Stunden. Du musst nicht rufen, es gehört niemand. Oder wenn es einer gehört, hat er genau das gleiche Problem wie du auch. Ich weiß nicht, was der Paulus gemacht hat. Vielleicht hat er daran gedacht, Jesus ist doch auf dem Wasser gelaufen. Könnte ich eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob er es ausprobiert hat. Aber er musste weiter schwimmen. 24 Stunden. Und nur wir wissen, dass es gut ist rausgekommen. Er hat das nicht gewusst, die 24 Stunden. Er ist dort einfach drüben. Er hat geglaubt, er hat gehofft. Vielleicht hat er auch mal ein bisschen gejammert oder geklagt. Er war schon ein Mensch, trotz der Paulus. Vielleicht hat er auch so voll Hoffnung gesehen, dass er wieder in diesem Gefängnis, wo er durchgegangen ist, dort haben sie nämlich gesungen, Gott gelobt, bis eben das Erdbeben ist gekommen. Vielleicht hat er auch das geschafft, ich weiß es nicht. Jedenfalls, und auf das wollte ich auch, er war in einem grossen Spannungsfeld. Auf der einen Seite die Geschichte mit den Schweißtüchern, mit den offenen Gefängnistüren, mit all diesen Wundern, all diesen Sachen, und das andere, mein Freund, der Trophimus, krank. Ich kann nicht mit ihm weiterreisen, ich muss ihn dort in der Stadt Freunden anbefehlen, die zu ihm schauen, dass er wieder gesungen wird und ich muss weiter. Oder eben den Schiffbruch erleben und so weiter. Geht es uns nicht heute manchmal so? Wir haben unsere Hoch, wo alles klappt mit unserem Glauben. Wir denken, ja, Glaube ist ja ganz einfach. Wir beten, was passiert. Und alles super und wunderbar. Und Halleluja, ist schon cool im Glauben. Es passiert alles und Gott ist wirklich mächtig. Und irgendwann fragen wir, ja, Gott ist eigentlich immer noch mächtig. Ich glaube schon, aber warum passiert es nicht? Warum bin ich in dieser Situation? Warum treibe ich jetzt auf dem Meer? Ich weiß nicht, was das für dich konkret heisst. Die Zeit, die wir haben, für zu fragen, wo gleich keine Antwort kommt. Woher kommt eigentlich das Spannungsfeld, wo wir als Christen drinstehen? Und das möchte ich euch heute versuchen zu zeigen. Ich möchte nicht nur heute, ich möchte eigentlich eine ganze Predigtreihe über die Spannungsfelder machen, die unser Leben durchziehen. Es wird jetzt Anfang September, Ende September, dann Oktober, November, es gibt 6 Predigten zu diesem Thema. Aber ich möchte euch durch eine Reise mitnehmen durch die Bibel. Und anfangen möchte ich bei Römer 5. Römer 5, Vers 12 bis 21. Dort tut der Paulus den Adam vergleichen mit Christus. Er sagt, durch Adam ist die Sünde in die Welt hineingekommen. Adam, der erste Mensch im Paradies, der sich entschieden hat, zusammen mit seiner Frau, dass sie nicht nach Gottes Weg wandeln, sondern dass sie selber viel besser checken und viel besser können, hat sich von Gott losgesagt, hat von dieser Frucht genommen, die ihnen zwar die Erkenntnis bringt, aber die Erkenntnis eben nicht in dieser Art, wie sie es brauchen, sondern in dieser Art, wie sie es zerstört. Und damit ist die Sünde und das Unheil in die Welt hineingekommen. Das ganze Elend über diese Welt, über Mensch, über Tier, über der Welt aus dieser Erdkugel, ist dort in die Welt hineingekommen, durch diese ihre Fehlentscheidung, durch die Sünde von Adam, steht heute alles unter der Last von dieser Macht von Sünde, letztlich unter dem Tod, unter dem Urteil. Das ist der Adam. Und dann sagt er, und in der gleichen Art, wie durch Adam das ganze Unheil ist gekommen, ist durch Jesus das ganze Heil gekommen. So wie der Adam vorausgegangen ist und das ganze Unheil übergebracht hat, so geht Jesus voraus oder ist Jesus vorausgegangen, hat die ganze Gerechtigkeit und die Erlösung gebracht, wo alle Glaubenden wirklich noch wie dürfen dreisteigen. Und so, Vater Paulus weiter, gehört jeder Mensch entweder zum Adam und unter Zerstörung und Sünde und Unheil und letztlich der Tod, oder er gehört zu Christus und damit zur Gerechtigkeit, zum Leben und zum Sieg. Es gibt diese beiden Arten. Ich möchte es noch ein bisschen zeigen an dem Römer 5, zum Beispiel Vers 18 und 19. Genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte. Eben die von Adam denn. Wir werden nicht erst unter Verdammnis kommen, wenn wir sündigen. Wir kommen schon so auf die Welt. Bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Eben der Lösungstat von Jesus. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen alle zu Sünden wurden. Schau mal das Baby an, das wird die Sünde geboren. Sobald es kann Papp sagen und laufen und der Weg zum Blumentopf fängt, wird der Herd rausgeräumt. Und schaut dem Kind in die Augen, es weiss haargenau, dass es nicht soll. Und je mehr das es weiss, desto mehr wird es der graben. Ganz sicher. Jedes Kind. Wir sind unter der Sünde geboren. Und genau gleich werden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerechten. Und dann später im Vers 21, genauso wie die Sünde geherrscht hat und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Zweiheit, die dann nebeneinander steht. Wir können sagen, es gibt auf dieser Erde 2 Daseinsformen. Entweder du bist unter dem Adam, einem Tod geweiht, einem Urteil, unter der Macht von Sünde, ob du die jetzt schweren oder nicht, oder du bist unter Christus, unter dem Leben, unter der Gerechtigkeit, unter dem Heil, unter der Lösung. Es gibt diese 2 Daseinsformen. Und das möchte ich euch hier aufzeichnen. Ich habe darum so ein Blatt vorgenommen, ich hätte es gerne höher gehängt, aber das habe ich dann ein Problem, zu wenig lange Finger. Und ich bin ja froh, bin ich nicht 2,75 Meter gross. Aber ihr werdet das sicher sehen. Da hier, das ist die eine Daseinsform. Das ist die vom Adam. Das hat da hier angefangen mit dem Sündenfall. Also, da ist man unter einem Adam. Kann man das lesen? Das heisst, unter der Sünde. Und die Sünde jetzt hier nicht als irgendeine böse Tat, sondern die Sünde als eine Macht, die uns gefangen hat. Und der Tod. Das ist die eine Daseinsform. Die andere Daseinsform, das ist die hier unter Christus. Die hat hier angefangen mit dem Kreuz. Da, wo Jesus ist gekommen, ist gestorben für uns. Das ist unter der Gerechtigkeit und unter dem Leben. So. Das sind die beiden Daseinsformen. Der Paulus sagt im Kolosser 1,13 über jeden Mensch, der zu Christus kommt, er, also Gott, unser Vater, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also Christ sein ist mehr als einfach eine Religionszugehörigkeit, die wir allenfalls auf der Steuererklärung ausfüllen oder wo wir uns in unser Familienbüchlein hineinschreiben oder so. Es ist auch mehr als einfach ein Übergabegebet, wo man einmal betet, Jesus, ich habe gesündigt, bitte vergib mir, jetzt hat er mir vergeben, es ist alles in Ordnung. Obwohl das Übergabegebet wichtig ist und zum Leben als Christ gehört. Sondern Christsein ist in Werden katapultiert von hier nach hier. Von der Daseinsform, vom Tod, von der Sünde, von der Zerstörung, vom Unheil, rein in die Daseinsform von der Gerechtigkeit, vom Leben, vom Heil. Vom Tod zum Leben, von der Verurteilung zur Gerechtigkeit, von Macht, von Finsternis mit Satan und seine Macht im Hintergrund, rein ins Reich von Jesus Christus. Wir stehen da dadurch in einem Bund. Da hier ist ein Bundesschluss, wo Jesus gestorben ist, ist ein Bund geschlossen worden. Das heisst, eine unauflösliche Verbindung zwischen Gott und uns. Eigentlich ist es eine Verbindung zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und darum, wenn wir unter Christus sind, kommen wir in das hinein, so wie wir eben vorher, wenn wir unter Adam sind, in alles andere hineingekommen sind. In diesem neuen Bund haben wir Zugang zum ganzen Segen von Gott. In diesem neuen Bund haben wir ein unermessliches Erbe. In diesem neuen Bund gilt das, was ich eingangs vom Gottesdienst gelesen habe. Er führt uns auf dem rechten Weg. Er bringt uns ins Ziel. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich kann euch eins sagen, wir werden die Fülle von diesem grossartigen Geschenk nie ganz erfassen. Und so will ich dir sagen, wenn du versetzt bist von dem Reich, vom Machtbereich von Finsternis ins Reich von Jesus, dann freu dich. Dann halt dran fest. Dann nimm und genieß die ganze Fülle vom Segen, vom Erb. Lehr da drin zu leben. Gib dich nicht mit wenig zufrieden, sondern will viel. Weil du ja im Machtbereich, im Reich vom Sohn von der Liebe bist. Von einem grosszügigen Gott, der die Welt in Fülle geschaffen hat. Habt ihr schon mal gestaunt, wie überfließend Gott schafft, wenn man mal einen Fruchtbaum anschaut? Und Gott weiss ja, dass niemand in die oberste Kirche herkommt. Aber er lässt sie gleich wachsen. Überfluss. Wir sind manchmal so auf sparsam getrimmt. Ich habe früher immer gemeint, es sei eine göttliche Eigenschaft. Man nimmt nur mal genau das, was man gerade hat und kann brauchen und kann begründen, dass das nötig ist. Und ich meine, Sparsamkeit ist ja schon gut. Ich will nicht gegen die Charaktereigenschaft reden. Aber unser Gott, der ist unwahrscheinlich überfließend. Freude daran, hab das jetzt. Und trotzdem stecken wir immer noch in unserem alten Leib. Ich werde jetzt 55, ich merke immer, dass das Alter etwas mit dem Körper macht. Das ist noch geprägt von dem hier unten. Ich bin mit meinem Lieb dem hier unten irgendwie noch nicht ganz entflohen. Und ich weiss, irgendwann werde ich dann noch sterben, irgendwann werde ich da hinterher kommen. Mein Lieb, der wird irgendwann müssen verwandelt werden, müssen sterben, das gehört in diesem Sinn dazu. Und Jesus sagt es sogar, kurz bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, hat er ein grossartiges Gebet zu seinem Vater im Himmel gebetet, das er für uns, für die Jünger damals, aber er hat ganz bewusst auch alle die, die werden nachfolgen, eingeschlossen im Johannes 17. Und dort sagt er im Vers 15 und 16, das habe ich nicht. Ich bitte dich, nicht sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Aber er hat der Vater nicht gebeten, uns rauszunehmen. Wir sind immer noch da am gleichen Ort, wo die alte Daseinsform stattfindet, wo die Menschen ohne Christus drin sind. Wir sind zwar versetzt, und gleich sind wir irgendwie noch da. Und genau das löst das Spannungsfeld aus. Wir reden bei diesem Spannungsfeld vom schon jetzt und vom noch nicht. Und das müssen wir uns so vorstellen. Die Daseinsform, die nimmt da den Raum ein. Bis daher in irgendeinem wird sie abgeschlossen sein. Das wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Jesus kommt. Also er ist schon mal gekommen, das reden wir der Weihnacht drüber, aber er kommt wieder. Und das ist hier, wenn der Ohn oder die Zeit wird fertig sein. Und gleichzeitig mit dem Kreuz, mit Jesus, hat die neue Daseinsform angefangen. Und die wird in Ewigkeit gehen. Das zeige ich jetzt nicht mehr auf die Wand. Und überall, wo es da so ein Kreuzli-Muster gibt, dort stehen wir in diesem Spannungsfeld drin. Alles, was wir vom neuen Daseinsform gesagt haben, das stimmt. Gottes Fülle, Gottes Heil, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Sieg, das ist alles da. Das ganze Erbe, der ganze Segen. Und gleichzeitig drückt noch das Alte rein. Und das ist das Spannungsfeld, das du und ich erleben, das Paulus erlebt hat. Und wo wir manchmal 24 Stunden auf dem Meer treiben von unseren Gedanken, vielleicht mehr als vom Mittelmeer wie der Paulus, und nicht recht schlagen und sagen, Gott, warum? Wir sind da mit drin. Das ist genau das, was bei uns die Spannung ausdrückt. Man kann sagen, die beiden Daseinsformen, die haben da die Zeit, wo sie sich überlappen. Da haben sie sich nicht überlappt. Und irgendwann ist, Halleluja, wie die Zeit kam, wo die Überlappung aufhört. Und übrigens, die Überlappung betrifft nur Christen. Menschen ohne Christus, die haben zwar die Fülle, das grossartige Leben in Christus nicht, aber sie haben auch das Spannungsfeld nicht. Manchmal sind Christen mehr herausgefordert, weil sie in dem schon jetzt und noch nicht leben. Und der Nicht-Christ, der weiss irgendwie, kann sich besser orientieren, weil er einfach in einem wie einheitlichen Lebensfeld innen lebt. Es fordert uns raus. Und darum ist mir das so wichtig, dass ihr das versteht, weil wir manchmal fast den Mut verlieren in diesem Spannungsfeld innen. Eben 24 Stunden auf dieser blöden Holzplanken auf dem Mittelmeer und fragen Gott, was soll das? Ich wäre eigentlich für dich unterwegs. Die Bibel braucht dazu den Begriff Äon. Ich habe jetzt nur von Daseinsform geredet, aber sie sagt, man redet vom alten Äon und vom neuen Äon. Und das ist so ein super griechischer Begriff, den man fast nicht übersetzen kann. Teilmal wird er mit Zeitalter oder Weltzeit übersetzt. Der Luther übersetzt ihn zum Beispiel auch mit Welt. Er kommt in der Bibel zum Beispiel vor, der letzte Vers vom Matthäus-Evangelium. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Bis daher. Wow, tröstlicher Spruch. So hört das Matthäus-Evangelium auf. Ich bin bis zum Ende von diesem Äon, bis die schwarze Linie zu Ende kommt und Jesus wiederkommt, bis dann bin ich bei euch. Nachher ist er sowieso bei uns, beziehungsweise wir bei ihm. Dann müssen wir die auch nicht mehr fragen. Aber er ermutigt uns, Leute in diesem Spannungsfeld hier innen, in diesem Kreuzli-Muster, das uns so viel Bauchweh und Kopfweh macht. Ich bin jeden Tag bei euch. Und doch stehen wir eben mitten in diesem Spannungsfeld. Und wisst ihr, darum ist Glauben und Hoffnung so wichtig für uns. Glaube und Hoffnung, das bedeutet für mich zwei Sachen. Erstens, ich glaube ganz fest, dass ich schon da rauf versetzt worden bin. Ich habe bereits Zugang zu diesen Schätzen von Gott, zum Segen vom Neuen Bund. Ich habe bereits Erlösung. Mir ist bereits Freiheit geschenkt. Auch wenn ich es nicht immer sehe. Auch wenn ich sage, ich bin frei von Schuld und Sünde. Und manchmal gleich noch wieder in meine dumme Gewohnheit hineinkommen oder mein Temperament mit mir durchbrennt. Darum sagt man ja Glauben. Glauben heisst, es ist schon so, und daran halte ich fest, aber ich sehe es noch nicht. Glauben tut man die Sachen, die sind, aber man noch nicht sieht. Und das Zweite ist die Hoffnung. Ich halte fest, dass der Tag einmal kommt, wo das Spannungsfeld aufgelöst wird und ich zu 100% werde sehen, was ich eben gehofft habe, werde erleben, was ich geglaubt habe. Und dorthin bin ich unterwegs. Hoffen tut man Sachen, die ganz sicher kommen, aber noch nicht da sind. Glauben tut man Sachen, die sind, aber ich noch nicht sehe. In dem Sinne, die Begriffe gehören ganz nah zusammen. Und darum hat Jesus uns auch gesagt, im Unser Vater, betet so, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir wollen den neuen Ohren da runterziehen. Wir wollen das Neue hineinkommen, wir wollen das Neue erleben. Und das ist Glauben und Hoffnung. Ich lebe noch in diesem Alltag, aber ich weiss um die Zukunft. Ich weiss um das, was mir alles geschenkt ist. Und ich trotz dem Spannungsfeld, dass ich noch nicht alles voll erlebe. Und ich ziehe es durch, bis ich wieder Ufer sehe, Boden unter den Füßen. Und ich die Holzplanken kann verlassen und kann weitergehen. Der Paulus hat sich nicht aufhalten, er ist weitergegangen. Bis er irgendwann gesagt hat, er ist übrigens an einer Hinrichtung gestorben, nicht mehr an. Aber er hat am Schluss gesagt, ich habe meinen Lauf beendet, ich habe den Kampf gekämpft und Kollege, jetzt steht mir die Krone parat. So hört der Sieger auf. Das mit der Holzplanke war nicht das Ende. Aber das war das Spannungsfeld. Und wenn du auf dieser Holzplanke hockst, dann ist es eben nicht so cool, weil du nicht genau weißt, wie es weitergeht und weil du mitten in dieser Spannung stehst. Und die Spannung, die durchzieht unser Leben. Darum will ich 6 Predigten daraus machen. Wie ist das mit Wunder? Wie ist das mit unserem Charakter, der noch nicht so heilig ist? Wie ist das in Beziehungen und so weiter? Das wirkt in alles das hinein. Das hat alles mit unserem Alltag, unserem Leben zu tun. Und ich möchte noch mal so ein Feld aufzeigen, das ich glaube wirklich auch weiterführt. Im Epheser 1 heisst es, außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Aber dann fährt er weiter, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Ein Erbe. Stell dir vor, ich bekomme einen Brief oder von diesem Klischee vom reichen amerikanischen Onkel, ich habe ihn nie gekannt, aber mein Name erscheint auf seinem Testament. Und jetzt bekomme ich das Testament, ich habe 70 Millionen Dollar geerbt und eine grosse Ranch in Texas. Ha! Er hat mir einfach eine Anzahlung überwiesen. 5 Millionen. Ich sage euch, 5 Millionen würde mein Leben auf den Kopf stellen. Würde vielleicht endlich ein neues Auto geben. Vielleicht würde die Marke anders sein als die, die wir eigentlich geplant haben. Vielleicht nicht einmal, aber vielleicht die Ausstattung ein bisschen. Wie auch immer. Es wäre eine super Anzahlung. Und mit dieser Anzahlung könnte ich mein Leben organisieren, bis es mir dann reicht, nachher auf die Ranch zu gehen. Die wollte ich natürlich dann schon sehen. Und wenn ihr fragt, wie gross die Ranch ist, ich weiss nicht mehr, eins oder zwei im Kanton Glarus. So wie das dort ja üblich ist, oder? Hey, das ist ein riesiges Erbe. Aber ich habe erst eine Anzahlung bekommen. Und das klingt fast despektierlich, bei 5 Millionen von erster Anzahlung zu reden. Aber es ist gleich erste Anzahlung, es wären 70 Millionen und eine Ranch. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Das ist mitten in diesem Spannungsfeld. Gott sagt uns, was unser Erbe ist. Und das ist alles da oben, alles das Vollkommene, das Herrliche, das wirklich einfach, wie man sich nicht einmal vorstellen kann, und dann noch grösser. Und wir haben von dem eine Anzahlung bekommen. Nicht ein Trostpflästerli, nicht eine Vertröstung, eine Anzahlung. Das ist etwas vom wahren Erbe. Der Heilige Geist. Das heisst, wir sind jetzt schon Erben, wir haben jetzt schon eine Anzahlung und wir sollen aus dieser Anzahlung leben. Nimm die Gaben vom Geist, nimm die Ausrüstung, nimm die Segnungen. Aber trotzdem ist noch nicht alles, weil wir haben noch nicht das ganze Erbe in unserer Hand. Es ist uns zugesprochen, es gehört uns schon. Aber wir sind noch nie der gesehen. Mit dem blöden Coronavirus kannst du ja nicht in Amerika einreisen. Das ist ja nur ein Problem. Und beim Zurückreisen dann noch mehr. Also die Ranch, die bleibt jetzt einmal noch dort. Jetzt tun wir uns einfach auf die 5 Millionen konzentrieren. Ja, ich meine, das ist auch schon nett. Und genau so ist es in unserem Leben. Es ist auch schon nett, der Heilige Geist zu haben, die Fülle. Und wir können nicht ausschöpfen, was wir aus dem Heiligen Geist haben. So, wenn ich die 5 Millionen nicht könnte ausschöpfen könnte. Und es hoffentlich nicht einfach gerade verplempern würde. Aber es ist noch nicht das Erbe, es ist noch nicht das Vollkommen, es ist noch nicht das Ganze. Und das schon jetzt und noch nicht, das führt uns immer wieder in die Spannungen hinein. Und wisst ihr was, es führt auch immer wieder zu Auseinandersetzungen. Wisst ihr, die einen sagen, wenn du nur glaubst, wenn du nur richtig glaubst, dann erlebst du alles. Da in der Bibel steht ja, du hast es. Und wenn du das jetzt noch nicht siehst, der ist bei dir ein grosser Fehler. Es sind Leute unter Druck gesetzt worden. Wenn du noch krank bist, dann glaubst du zu wenig. Und dann hat man zu der Krankheit noch eine Last aufgelegt. Und die Leute haben gemeint, wir seien schon ganz da, und haben nicht daran gedacht, dass wir noch da in diesem Zickzackfeld drin sind. Ich verstehe es. Ich verstehe ihr Anliegen, dass wir die ganze Fülle, die Gott uns gegeben hat, nehmen. Das sollen wir auch. Ich verurteile sie nicht, aber es hat mit dem Spannungsfeld und deren Auseinandersetzung zu tun, die dann plötzlich zu Unbarmherzigkeit geführt hat, weil wir es nicht richtig verstanden haben. Und die anderen sagen, ja weisst, das mit dem Erd, das geht noch lang, bis du stirbst oder bis Jesus zurückkommt. Und jetzt sind wir noch in diesem irdischen Jammertal. Mir hat der Ausdruck zum Glück mehr oder weniger aus dem deutschen Sprachraum gestrichen. Aber so hat man Generationen von Gläubigen gedacht und Gott eine Anzahlung gemacht und sogar Angst vor dem Heiligen Geist. Dabei wäre das die Anzahlung. Und haben so da, als ob wir einfach durchbeissen in diesem Schrecken der Gegenwart und irgendwie hoffen, dass nachher etwas gut, der schlussendlich gut kommt. Ja, es kommt schlussendlich gut. Aber sie sind weit an dem vorbeigelaufen, was Gott uns schon jetzt parat gemacht hat. Wisst ihr, die 5 Millionen, die reichen für alles, was ich... Wenn mir jemand 5 Millionen schenkt, wenn ich gut dazu schaue, reicht das für alles. Ich muss nie mehr Lohn beziehen, ich muss nie mehr irgendwie... 5 Millionen, wenn man ein bisschen dazu schaut und nicht ein riesiges Unglück passiert, das reicht. Also, da muss man schon ziemlich über die Stränge holen, wenn das nicht so reicht. Und so ist es auch bei uns. Die Anzahlung vom Heiligen Geist, das reicht. Wir können uns ein Leben leben in dieser Fülle, die wir haben. Auch wenn das Spannungsfeld noch besteht, dass es noch nicht alles ist. Und darum dürfen wir nicht ins schon jetzt übermässig reinkommen, nicht im noch nicht übermässig bleiben. Wir müssen ausgewogen bleiben. Und das ist unserem Glauben so wichtig, dass wir die Ausgewogenheit haben. Und darum ist mir die Predigt auch so wichtig. Wenn wir das verstanden haben, glaube ich, dann wird viel in unserem Leben, das wir manchmal nicht im Alltag verstehen, ruhig werden. Weil wir stehen mitten drin, wir stehen mitten in diesem Zickzackmuster. Und ich möchte genau wirklich, dass wir das verstehen und dass wir darum voll Glauben immer noch mehr warten. Weil Jesus hat gesagt, wir sollen beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Er hat nicht gesagt, dein Wille geschieht im Himmel und hoffentlich komme ich bald dahin. Ja, natürlich dürfen wir das hoffen. Aber solange wir hier sind, sollen wir beten, wie im Himmel, so auf Erden. Da sollen wir dranbleiben und dran kämpfen. Ist nicht landmutigen vom noch nicht, aber festhalten schon jetzt. Und Ausblick haben in Hoffnung auf das, was noch kommt. Ich Ich hoffe, es macht Sinn. Ich hoffe, es hat mich ein bisschen abgeholt. Ja. Ich weiss, heute ist das ziemlich stark von diesem Konzept prägt. Wir sagen dem übrigens die Äonenlehre, weil es eben über die Äonen geht, der alte Äon, von der Adam vorausgegangen ist, und der neue Äon unter Christus. Die Äonen, die sich überlappen, die ein Spannungsfeld. Aber das ist jetzt die theologische Begriffe, ich liefere euch die einfach noch nachher. Wichtig ist, dass das in unseren Alltag hineinkommt. Und darum möchte ich zum Abschluss noch ein Stück weit in den Alltag hineinkommen. Daraus möchte ich dir sagen, zuerst, es gehört, dass ein Mensch grundsätzlich entscheidet, unter welchem Äon will ich sein. Will ich unter dem Adam, unter dem alten Äon sein oder unter Christus, unter dem neuen Äon? Von Geburt her sind wir alle unter dem Adam. Aber weil Christus den Preis gezahlt hat, darf jeder Mensch sich entscheiden, unter Christus zu kommen. Dem sagt man Bekehrung. Bekehrung tönt so nach einer oberreligiösen, frommen Sache. Aber es geht eigentlich nichts anderes, als darum, die Einladung anzunehmen, dass Jesus sagt, ich will dich eigentlich unter einer neuen Äon haben, vom Leben, vom Licht, vom Heil. Ich zwinge mich dir nicht auf, aber ich biete mich dir an. Und Bekehrung heisst, ich kehre von diesem Strahl um, weil ich unter diesem Strahl will. Darum sehen wir noch eine Bekehrung. Das hat mit Umkehren zu tun. Und es geht um das. Der Entscheid, das ist das Erste, Praktische, den muss jeder Mensch fällen. Und wenn du den noch nicht gefällt hast, dann kannst du das heute machen. Das ist eben das, was man dann manchmal so ein bisschen fromm sagt, jetzt Übergabegebet. Das ist eigentlich einfach, dass man mit Jesus Christus redet und sagt, ich war bis jetzt unter der Sünde gewesen. Das hat beim Adam angefangen, aber ich habe mich nicht hinter dem Adam verstecken. Ich habe genau so mitgemacht. Und ich brauche von dir die Vergebung und die Erneuerung. Bitte versetz mich in dein Reich, ich will nicht mehr unter dem alten Äon leben. Um das geht es. Und darum sagt man ihm eben auch Bekehrung. Und der zweite Aspekt der Anwendung ist, dass wir als Christen, wo versetzt sie neue Äon, lernen, in diesem Spannungsfeld zu leben, ganz konkret. Lebst du im neuen Äon, dann freu dich an der Tatsache, dass du der bist. Aber bist du dir bewusst, dass das Spannungsfeld mit sich bringt? Und weil es ein Spannungsfeld ist, möchte ich dir wie mit drei Ermutigungen einfach noch abschließen. Erstens, leb ihm schon jetzt. Denk an die grossartige Anzahlung. Denk an die 5 Millionen. Beziehungsweise der Heilige Geist, da kann man nicht in Millionen umwerfen. Das reicht für dein Leben. Das reicht, für das du durchkommst. Dass auch du, eins wie der Paulus, kannst sagen, ich habe den Kampf gekämpft. Jetzt ist die Krone für mich parat. Jetzt geht es daran, das vollständige Erbe anzutreten. Such die Fülle vom Heiligen Geist. Das ist die Anzahlung. Such sein Wirken. Such seine Gabe. Wenn du Christ geworden bist, hat dir Gott automatisch den Heiligen Geist gegeben. Aber du kannst die Fülle noch suchen. Du kannst noch mehr aus dem Bewusstsein leben. Aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und er erwartet Gottes konkrete Wirken im Hier und Jetzt. Und wenn es das heisst, dass die Schau oder dein Hemd gebraucht wird, für das anderen Orten Kranke geheilt werden. Das ist nämlich nicht die Kraft von dir oder vom Hemd, auch nicht von Paulus, sondern es ist immer die Kraft von Christus, die sich manifestiert durch das schon jetzt, durch das Neue. Und bete in dieser ganzen Zeit immer, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das soll dein Glauben und dein Handeln und dein Alltag prägen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, wenn wir noch hier sind. Das ist die erste Ermutung. Lebe ihm schon jetzt. Die zweite, bist du bewusst, dass es auch den Aspekt vom Noch nicht gibt. Du lebst im Vorläufigen. Du hast erst die Anzahlung von mir. Das Vollkommene kommt erst noch. Die Anzahlung ist gewaltig. Das Erbe aber wird unvorstellbar sein. Und das dritte, lass dich nie und durch nichts entmutigen, auch wenn du 24 Stunden auf dem Meer treibst, auf einer Holzplanke oder was das eben in deinem Leben noch immer mal heissen. Vertraue, dass Gott sogar dort drin alles zum Besten braucht. Das ist etwas, wo wir vollkommen darauf dürfen vertrauen. Nicht alles, was du erlebst, ist der Wille von Gott. Gott will die Krankheit nicht. Aber weil wir in diesem alten Äon, weil wir in dieser Überlappung sind, werden Menschen und auch Christen manchmal noch krank. Aber Gott wird nicht einfach sagen, du hast jetzt auch Pech gesehen, jetzt musst du auch das erleiden, sondern er braucht die Sachen zu unserem Besten. Ich habe Menschen erlebt, die ohne ihres Verschulden in schwierige schmerzvolle Situationen hineingekommen sind und sie haben dort drinnen Gott mächtig erlebt. Ich habe nie gesagt, Gott hätte das aufgebrummt, weil er sein machtvolles Wirken zeigen wollte. Nein, sie haben es erlebt, weil wir in diesem Spannungsfeld drin sind. Aber Gott hat nicht einfach nur das Spannungsfeld weggenommen, sondern er hat es gebraucht, für die Menschen zu segnen, für eine Begegnung zu geben. So, der Klassiker ist ja der Hiob, der durch die schwierige Zeit geht, am Schluss sagt, bis jetzt habe ich Gott nur vom Hören sagen gekannt, aber jetzt habe ich ihn persönlich gesehen, ich bin ihm begegnet. Und ich glaube, er hat sich die schlimme Zeit nicht zurückgewünscht, aber er hat sich auch das, was er in dieser Zeit von Gott geschenkt hat, bekommen, das hat er nie mehr hergeben wollen. Und das ist unsere Hoffnung. Darum lass dich durch nichts entmutigen. Und wenn du wirklich nie mehr Land siehst und nur noch mehr und die blöde Holzplanke oder drauf hockst, lass dich nie entmutigen. Gott wird dich ans Ziel bringen. Er führt mich auf rechter Straße. Und darum schließe ich mit dem Satz, wo eben auch das Matthäus-Evangelium schließt, dort, wo Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast. Wir haben ein unvorstellbares Erbe. Wir haben ein gesamtes Heil, das unser Leben völlig verändert. Wir haben alles bekommen. Und Herr, trotzdem leben wir manchmal noch in diesem Spannungsfeld. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, siegreich durch das Spannungsfeld durchzugehen. Amen. Und ich möchte dich bitten, wo du hier bist, wenn du